Ich bin A, erstmal ein ganz, ganz großer Fan davon, sehr transparent mit dem umzugehen, wie wir als Franchise zentrale Geld verdienen. Ich glaube, es dürfte fast jedem Franchise-Nehmer bei McDonald's klar sein, dass McDonald's vor allem über die Pacht sehr viel Geld verdient und weniger jetzt auch über die Franchise-Gebühren. Ich weiß aber, dass in unserer Branche es sehr üblich ist, dass Franchise-Geber durch Kickbacks, durch Provisionen, dadurch, dass sie halt Lieferanten vorgeben, sehr viel Geld verdienen. Und das finde ich nicht ganz so aufrichtig. Ich möchte meinen Franchise-PartnerInnen in die Augen schauen und sagen, pass mal auf, ich kriege die und die Prozente, das und das Geld verdiene ich mit dir und alles Weitere dann ist meine ehrliche Meinung. Sobald ich natürlich irgendwo links und rechts Geld verdiene, dann kriege ich auf einmal andere Interessen. Was wir zum Beispiel auch schon machen ist, unsere Fahrzeuge sind alle GPS getrackt und unser System überwacht automatisiert. Kann dieses Auto, dieses Fahrzeug jetzt pünktlich bei dem geplanten Bauvorhaben sein? Und wenn dem, checkt das mit Verkehrsdaten von Google Maps und automatisiert jetzt den Check sozusagen, informiert uns entweder als Agenten oder direkt kann man einstellen, den Kunden über eine SMS mit unsere Kolonne, Gartenzweige kommt jetzt leider ein bisschen verspätet.
Und welche Städte sind da so die Leuchttürme für Sie jetzt noch? Also Hamburg, Berlin haben wir ja gehört.
Alle. Alle, wo Garten-Landschaftsbauer sitzen, ist für mich ein Markt. Und das nicht nur Deutschland. Wir haben bereits Anfragen aus Frankreich, wir haben Anfragen aus England. Die habe ich bisher noch ablehnen müssen, weil ich gesagt habe, ich habe noch gar kein Geschäftsmodell für euch.
Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Und hallo alle, die hier zuhören. Jetzt mittlerweile zur zweiten Folge dieser Themenreihe Netzwerke im Gallerbau. Ja, Tobias, wir hatten diesmal mal ein Franchise-Unternehmen. Also zuletzt hatten wir Galanet, einen der größten Netzwerke hier im Gallerbau. Und jetzt ein Franchise-Unternehmen mit einer ganz anderen Zielrichtung. Erzähl mal was darüber.
Genau, wir hatten das Gespräch mit Garten Zauberwerk, mit Nikolai Krebs. Aus Hamburg war eine ganz andere Geschichte auch mal vom Netzwerk her, weil es halt Franchise ist. Das hat er auch gut, finde ich, erläutert, was das ist, wie ich da reinkomme. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist, wie digital die auch schon unterwegs sind. Die Unternehmensgrößen sind ja jetzt ja auch jetzt nicht die größten Firmen, sage ich jetzt mal, sind ja schon auch viele im Bereich der Gartenpflege, aber auch natürlich im Bereich Bau. Aber dass da schon sehr viel digitalisiert wird, das fand ich jetzt sehr, sehr beeindruckend.
Ja, was ich ganz, ganz interessant fand, wir hatten so eine Gegenüberstellung zwischen Transparenz, weil er geht sehr offen und transparent mit dem ganzen Geschäftsmodell um. Andersrum ist es teilweise auch ziemlich gläsern, wenn es darum geht, GPS-Tracking zu haben, um gewisse Daten zu bekommen. Und ein komplettes Assistenzsystem für den Gallerbau zu haben. Ne?
Ja. Und diese Transparenz, ich meine, er hat auch ganz klar gesagt, was es kostet, aber auch welchen Mehrwert ich habe. Aber ich denke, am besten hört ihr einfach mal selber zu.
Genau, viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Ich sag mal ein freundliches Moin nach Hamburg zu Herrn Krebs.
Moin.
Herr Krebs, schön, dass Sie die Zeit genommen haben, um heute über Ihr Netzwerk zu sprechen. Gartenzauberwerk ist das Thema. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wer oder was ist denn Gartenzauberwerk?
Naja, im Prinzip ist das Gartenzauberwerk erstmal eine Marke. Eine Marke, unter der wir qualitativ hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Grünpflege, des Gartenbaus, der Baumpflege erbringen. Also erstmal ein klassischer gärtnerischer Dienstleister mit grünem und grauem Leistungsportfolio. Was heißt nun qualitativ hochwertig? Einerseits natürlich die fachlich einwandfreie Leistung. Ne? Also die Einhaltung von Normen, Satzungen, allgemeinen anerkannten Regeln der Technik. Also ein Anspruch, den viele Marktbegleiter teilen, den, ich sage es mal, auch sicherlich schon viele Gartenbesitzer, Garteneigentümer mit schon schlechter Erfahrung gesammelt haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es da draußen doch viele Galabaubetriebe gibt, die diesen Anspruch A haben und B auch erfolgreich umsetzen. Qualitativ hochwertig heißt in unseren Augen aber einfach noch deutlich mehr. Es beginnt beim Anspruch einer phänomenalen Kommunikation mit AuftraggeberInnen, mit MitarbeiterInnen, mit BewerberInnen und anderen Stakeholdern. Wir haben zum Beispiel werktags ein 48-Stunden-Rückrufversprechen bei verpassten Anrufen. Wir haben feste Fristen, bis wann ein Angebot zum Beispiel nach der Besichtigung spätestens abgeschickt sein muss. Wir rufen AuftraggeberInnen rechtzeitig an, wenn sich unsere Kolonnen verspäten, auch wenn es, ich sage es mal, nur 5 Minuten sind. Wir sind auf diversen Kanälen erreichbar. Also kurzum, wir verstehen uns als Dienstleister, der halt erreichbar ist. Ne? Der mitteilt, wenn was los ist, auch bei Problemen oder bei Ungeplantem, das alles ordentlich empfängerorientiert kommuniziert. Wir kommunizieren jetzt aber auch nicht nur auf Abruf, sondern halt auch, wenn wir der Meinung sind, wir müssen jetzt den Kunden von uns aus einfach mal über gewisse Dinge informieren. Also sei es nun, dass es Zeit für die jährliche Rasenkur ist oder dass jetzt die Einbinderung der Bewässerungsanlage ansteht. Wenn wir jetzt über die Bewässerungsanlage sprechen, sprechen wir schon fast auch über den nächsten Punkt. Qualität bedeutet in unseren Augen, dass wir innovative Produkte verkaufen. Die Beratung, die Installation von Bewässerungsanlagen gehört zum Beispiel dazu. In aktuellen Zeiten mit den immer heißeren, den trockeneren Sommern ein absolutes Must-Have für jeden Garten, selbst bei uns jetzt im Hamburger Norden, aber auch sowas wie Vertical Gardening, Bodenbelüftung durch Geoinjektion, Mykorrhizaimpfung, ja sogar die Verlegung von Kunstrasen, ne, hat seine Nischenberechtigung in unseren Augen. Und wird als Dienstleister mit Qualitätsanspruch, müssen wir halt auch dazu beraten können. Wir müssen solche Projekte dann auch realisieren können und wollen. Qualität geht also letztendlich so viel weiter als nur der klassische fachliche Anspruch, ne, an eine einwandfreie Leistung und ist einfach Hauptbestandteil unserer DNA. Das könnte man jetzt noch weiter ausführen, wird sicherlich dann irgendwann zu weit gehen. Betrifft dann ja auch unser USP, mit dem wir uns dann halt erfolgreich vom Markt halt absetzen. Wie ich aber eingangs schon sagte, ist das Gartenzauberwerk erst einmal nur eine Marke. Und hinter dieser Marke versteckt sich letztendlich ein Franchise-Netzwerk, das diese beschriebenen Ansprüche dann ins Operative umsetzt. Franchise-Partner sind selbstständige UnternehmerInnen mit eigenen Angestellten, mit eigenem Fuhrpark, mit eigenem Maschinenpark, mit eigenen Kunden. Und die bringen ja letztendlich diese operativen Leistungen, Grünpflege, Gartenbau, Baumpflege. Und anstatt sich jetzt irgendwie Max Mustermann Gartenlandschaftsbau, Erika Musterfrau Gartenlandschaftsbau zu nennen und wenn man mal ganz ehrlich ist, nie wirklich im Leben damit eine erfolgreiche Marke aufbauen kann, aufgrund dieser regionalen Begrenzung einfach, ne, benutzen wir diese gemeinsame Marke Gartenzauberwerk. Und man macht sich ja auch nie Konkurrenz. Also wir haben PartnerInnen in Bayern, Hessen, NRW, MacPom, Hamburg. Der Markt ist, ich glaube, Verband hatte irgendwie mal was veröffentlicht in Richtung 10 Milliarden Euro fast, so unfassbar groß. Und anstatt dass halt jeder sein eigenes Süppchen kocht, was ja generell im Handwerk und auch bei uns im Gartenlandschaftsbau Usus ist, orientieren wir uns halt ein bisschen anders. Wir sehen es bereits in anderen Branchen, dass kleine Unternehmenseinheiten, also Firmen mit, ich sage es mal, 1 bis 12 Arbeitskräften, immer weiter aussterben. Im Einzelhandel hat das damals den Tante-Emma-Laden so als erstes erwischt und die dann von diesen großen Supermarktketten verdrängt wurden.
Eine Frage.
Ja,
ja. Und zwar, Sie sagten gerade Hamburg, Berlin und so weiter. Jetzt auf Ihrer Webseite sieht man, das sind, glaube ich, 3 Stück in Hamburg. Haben Sie dann so eine Linie, die Sie in den Gebieten ziehen und man steht dann irgendwie an der Elbphilharmonie und sagt hier, nee, da vorne ist dein Auftrag und hier meiner? Oder wie
läuft das? Ja, tatsächlich sind die Geschäftsgebiete auch bei uns in Hamburg jetzt Stoß an Stoß mit einem ganz, ganz kleinen Niemandsland dicht beieinander. Es ist aber so, dass wir ja wie, ich sage es mal, eine große Familie miteinander zusammenarbeiten. Es wird in der IT sofort angezeigt, wenn eine Kundenanfrage aus einem anderen Vertragsgebiet reinkommt. Der passive Verkauf ist sowieso juristisch erlaubt und in der Regel geben wir aber dann die Kunden auch weiter, weil es sich alleine schon aufgrund der Anfahrt eher lohnt, dass dann die Geschäftsstelle, zu dem der Kunde oder dieses Bauvorhaben halt gehört, dann den entsprechenden Franchise-Partner anruft und dort beauftragt, als wenn ich jetzt irgendwie weiterfahre in ein fremdes Gebiet rein und jetzt extrem hohe Anfahrtsgebühren einfach dann erheben muss.
Okay, es sind aber in der Regel dann kleinere Aufträge, also es ist jetzt nicht, dass Sie irgendwie mit mehreren Betrieben an einem Auftrag arbeiten?
Nein, also das ist schwierig. Das ist ja auch das generelle Problem, wenn man jetzt mehrere Gewerke irgendwo hat, wenn man mehrere Unternehmen hat. Wer hat da die Verantwortung? Wer haftet nachher bei Gewährleistungsansprüchen? Wer hat was wie gemacht? Also in der Regel gibt es einen Betrieb, der ist da. Was wir sicherlich haben, ist, dass wir mal Mitarbeiter austauschen, dass wir sagen, wir helfen mal aus, dann in Form von einer Subunternehmerleistung innerhalb dieses ganzen Netzwerks. und damit dann halt aushelfen, personell, kapazitätstechnisch, know-how-technisch. Dann bleibt aber immer noch einer, der Auftragnehmer ist, der den Vertrag mit dem Auftraggeber hat oder der Auftraggeberin hat und der letztendlich auch für die Gewährleistung, für die ganze Abwicklung und so weiter zuständig ist und
bleibt. Ich will jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Jetzt sind wir schon sehr auch in die Qualität unseres Leistungsversprechens gegangen. wann genau wurde das Netzwerk gegründet und was war denn Ihr persönliches Ziel oder was ist Ihr Ziel mit dem Netzwerk?
Also das Gartenzauberwerk wurde von einem Freund und mir offiziell im Jahr 2014 gegründet. Wir waren beide noch Studenten. Ich habe einen Finance Master gemacht und dachte, ich werde Banker. Und Max, mein Geschäftspartner, hat Computer Science studiert, wollte eigentlich Softwareentwickler in irgendwie so einem Blue-Chip-Unternehmen werden. Wir sind schon seit Schulzeiten befreundet, hatten damals noch eine andere Firma, beziehungsweise ich hatte damals noch eine andere Firma, die ebenfalls gärtnerische Leistungen erbracht hat. Und für diese Firma hatte der Max bereits schon so ein rudimentäres IT-System mal entwickelt damals. Wir kannten uns also privat, wir kannten uns auch schon geschäftlich. Und nachdem es dann in meiner alten Firma mit meinem damaligen Geschäftspartner zum Bruch kam, haben wir uns die Frage gestellt, wie die Zukunft der grünen Branche eigentlich aussehe. Aus den USA kannte ich bereits diverse Franchise-Systeme und wie strategisch überlegen, die halt im Vergleich zu den klassischen Selbstständigkeiten sind. Und Max konnte der Theorie letztendlich relativ gut folgen. Wir haben uns dann noch ein paar Megatrends angeschaut, also klassische Marktanalyse gemacht, haben ein Geschäftsmodell entwickelt, wie unserer Meinung nach halt der Gartendienstleister des 21. Jahrhunderts wohl aussehen müsste. Das ist auch heute zu unserer Vision geworden, zu unserem Leitbild und haben dann im Mai 2014 aus der Uni heraus gegründet, sind relativ schnell nach vorne geprescht, mussten dann zugegebenermaßen auch nochmal so den einen oder anderen Schritt und vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgehen und sind jetzt dabei, wie gesagt, unsere Vision umzusetzen. Wir sind gegenwärtig noch komplett gebootstrapped, könnten uns aber sicherlich für eine weitere Skalierung auch externes Kapital und Know-how vorstellen, arbeiten, wie gesagt, sehr konzentriert daran, an dem bisherigen Erfolg weiter auszubauen, unsere FranchisepartnerInnen immer weiter zu stärken, einfach ein tolles Kundenerlebnis zu bieten. Gleichzeitig machen wir aber natürlich immer mal wieder Fehler, aus denen man irgendwie lernen muss, entwickeln das Geschäftsmodell weiter. Wir schauen immer wieder nach neuen Opportunitäten, irgendwie das Gartenzauberwerk zu erweitern. Haben, ich weiß nicht, über 1000 Ideen, teilweise wirklich geniale Ideen, wie man halt den Gartendienstleister des 21. Jahrhunderts erschaffen kann. So, ne? Und neben dem geschäftlichen Erfolg macht es natürlich auch einfach Spaß, Franchising. Da teilt man diese Erfolge miteinander. Partner in Wirtschaften grundsätzlich erstmal in ihre eigene Tasche. Sie sind ja auch rechtlich komplett selbstständige UnternehmerInnen. Man teilt aber dann ihren Erfolg oder sie teilen dann ihren Erfolg quasi über die Franchise-Gebühr mit uns. Das heißt, je wirtschaftlich erfolgreicher so ein Systembetrieb halt ist, desto höher sind nachher auch für uns als Franchise-Geber unsere Franchise-Einnahmen. Und das erzeugt einfach so einen unheimlich starken Zusammenschluss und Stärke. Ne? Wir wollen dasselbe Ziel, wir wollen die Interesse, unsere Interessen maximieren. Und so ein Franchise-System schafft das halt auch sehr, sehr nachhaltig, weil wir jetzt halt kein klassisches Consulting-Angebot sind, sondern einfach dauerhaft zusammenarbeiten, wir uns hinter unseren Versprechungen stehen und damit dann halt auch nur unser Geld verdienen können.
Wie groß ist jetzt das Netzwerk aktuell und was sind so die ja, oder gibt es einen Stop, wo Sie sagen, so jetzt reicht's oder haben Sie da sich Gedanken zugemacht?
Auch mit den Gebieten, ne? Gibt es irgendwie, wenn jetzt da in dem Gebiet, gibt es irgendwie so ein Mitspracherecht von den anderen Leuten, die da an den Gebieten angrenzen? Oder wie wird das entschieden?
Nein. Also grundsätzlich, es gibt definitiv keinen Cap nach oben. Das muss man ganz klar sagen. Ganz im Gegenteil, wir streben sehr weit nach oben und da haben zumindest die Ansprüche, die Wünsche entsprechend so zu skalieren. Wir haben jetzt gegenwärtig 19 Geschäftsstellen, bauen gerade noch einen weiteren Systembetrieb auf und wir wollen weiter nach oben, ganz klar. Wenn wir nicht aufgehalten werden, dann werden wir es sicherlich auch schaffen. Wir wollen eine starke Position im deutschen Markt werden. Ich sehe aber auch unheimlich großes Potenzial im Ausland, selbst in Märkten wie den USA, wo es also schon solche Konzepte wie unseres gibt, glaube ich, dass unser Franchise-Angebot bereits jetzt schon besser ist als das, was es auf dem Markt gibt. Da sehe ich also ganz, ganz viel Potenzial. Ich sehe bei dem ganzen Thema Mitarbeiterentwicklung viel Potenzial. Das werden wir noch viel stärker in den Mittelpunkt stellen müssen. Einerseits sind es interne Ausbildungen, andererseits aber auch zum Beispiel, und da sprechen wir jetzt das Thema an, Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsstellen, wie sehr Lösing gerade angesprochen haben, das ganze Thema Wanderschaft, dass man das mal wieder aufleben lässt. Als Student hatte ich damals das Glück, dass ich mehrere Auslandsstationen während meines Studiums erleben durfte, Form von Praktika, Form von Auslandssemester und so weiter. Das hat mich auf sehr, sehr vielen Ebenen geformt, gestärkt, und ich träume letztendlich davon, dass unsere Mitarbeitern auch mal anbieten zu können, dass sie zum Beispiel in einen Gartenservice-Systembetrieb Mallorca wechseln können. Ja, und da mal ein paar Monate zu arbeiten, um da mal zu sehen und zu lernen, wie man Palmen schneidet. So stelle ich mir das mal ganz plastisch vor. Das ist etwas, das wir natürlich jetzt hier bei uns im Pilotbetrieb in Hamburg wohl niemals unseren MitarbeiterInnen anbieten werden können. Gleichzeitig erhöht so ein Austausch meiner Meinung nach die Mitarbeitermotivation unheimlich stark. Wer bei 35 Grad mal auf Mallorca gearbeitet hat, kommt hoffentlich dann auch sehr motiviert wieder und freut sich auf den verregneten Hamburger Winter.
Gibt es denn eine Plattform, wo dieses Schwarmwissen, nenne ich es jetzt mal, irgendwie vonstatten geht, dass man sich da austauscht?
Ja, also es gibt natürlich ein Organisationssystem, es gibt generell Geofixes, es gibt diverse Treffen, viele online, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir kommunizieren doch sehr, sehr technisch eher, weil man natürlich von Schleswig-Holstein bis Bayern runter doch weit verteilt ist. Wir sammeln das Wissen, wir digitalisieren sehr viel Wissen in Form von Videos, in Form von Checklisten, in Form von, ich sage jetzt mal, strukturierten Seminaren und so weiter, und können damit tatsächlich auch tolle Erfolge bei den MitarbeiterInnen erzielen.
Der Austausch ist dann für die Inhaber gedacht oder auch für die Mitarbeiter dann der Unternehmen?
Primär sehe ich als oder uns als Systemzentrale in der Verpflichtung und in der Aufgabe, die Franchise-PartnerInnen zu entwickeln und denen das Know-how zu vermitteln. Und diese haben dann die Verantwortung, das weiterzugeben. Ich träume davon, da sind wir einfach noch ein zu junges System, dass wir natürlich tatsächlich so ein riesiges Weiterbildungsinstitut auch für operative Arbeitskräfte aufbauen können. Da sind wir jetzt mit 19 Geschäftsstellen einfach nicht so weit. Da muss man dann eine Stärke haben, wie McDonald's unterwegs ist, machen das sicherlich ganz, ganz toll, ein ganz großes Vorbild in der Branche des Franchisings. Da kann man sicherlich einiges gewinnen. Da sind wir jetzt noch nicht. Wir fokussieren uns jetzt zunächst einmal auf die Weiterbildung der Partnerinnen.
Ist McDonald's dann also auch so ein gewisses Vorbild, was ihr System angeht?
Sowohl, ich sage es mal, geschäftspolitisch der Erfolg, muss man ja ganz klar sagen, macht McDonald's sehr viel richtig. Ich würde jetzt weniger die ökologische Seite dort bewerten wollen. Was ich merke, und das ist so, aber das ist zwischen Franchise-Gebern so Usus, McDonald's unterstützt seine Franchise-PartnerInnen ganz, ganz toll. Also wenn man erstmal reingekommen ist, ist auch relativ teuer, ist auch schwierig und so weiter, aber wenn man dort erstmal reingekommen ist, dann ist der Support riesengroß. Die machen unheimlich viel. Wer eine McDonald's-Filiale aufmacht, das ist meistens auch irgendwo eine Gelddruckmaschine. Und das sind natürlich Dinge, die laufen schon sehr toll, und daran kann man sich orientieren. Es gibt andere Dinge, da möchte ich sicherlich nicht so sein wie McDonald's, das muss jeder selbst dann nachher bewerten. Aber in so gewisser Dingen kann man ganz klar sagen, legen die doch tatsächlich einen hohen Standard vor.
Gibt es denn außer diese umsatzabhängige Franchise-Gebühren und so weiter auch, ähnlich wie bei McDonald's, weil die verstehen ja auch viel mit dem Immobiliengeld, da irgendwie Überlegungen, sowas für das Gartenzauberwerk einzuführen?
Es gibt, also ich bin erstmal ein ganz, ganz großer Fan davon, sehr transparent mit dem umzugehen, wie wir als Franchise-Zentrale Geld verdienen. Ich glaube, es dürfte fast jedem Franchise bei McDonald's klar sein, dass McDonald's vor allem über die Pacht sehr viel Geld verdient und weniger als auch über die Franchise-Gebühren. Ich weiß aber, dass in unserer Branche es sehr üblich ist, dass Franchise-Geber durch Kickbacks, durch Provisionen, dadurch, dass sie halt Lieferanten vorgeben, sehr viel Geld verdienen. Und das finde ich nicht ganz so aufrichtig. Ich möchte meinen Franchise-PartnerInnen in die Augen schauen und sagen, pass mal auf, ich kriege die und die Prozente, das und das Geld verdiene ich mit dir, und alles Weitere dann ist sozusagen meine ehrliche Meinung. Sobald ich natürlich irgendwo links und rechts Geld verdiene, dann kriege ich auf einmal andere Interessen. Also ich bin ganz offen, wir bekommen 9,7% vom Nettoumsatz eines jeden Systembetriebes plus 30 Euro so monatliche fixe Gebühr für Kommunikationsdienstleistungen und es gibt eine einmalige Einstiegsgebühr von 1 Euro netto. Also es ist letztendlich nur ein symbolischer Euro. Und 9,7% vom Umsatz kann sehr viel sein, kann auch sehr wenig sein, je nachdem wie halt eine Geschäftsstelle dann tatsächlich performt. Ich möchte aber, wie gesagt, sehr offen damit umgehen und sagen, also das und das verdiene ich, das und das Geld investiere ich jetzt so und so. Und sobald ich halt ein anderes Interesse habe, so habe ich ja jetzt das Interesse, dass ich den Franchise-Partner so erfolgreich machen will, wie es irgendwie nur geht, weil ich damit meine eigenen Einnahmen halt auch maximiere. Und sobald ich jetzt links und rechts Einnahmequellen auftue, dann könnte es sein, dass man einen Interessenskonflikt bekommt und das ist immer etwas, das ich bisher versucht habe zu vermeiden.
Also Kosten sind ja immer so, dass was auf der einen Seite steht, ist erstmal, finde ich, ein Prozentsatz, okay, kann man immer irgendwie so schlecht im Verhältnis bringen, wenn ich nicht genau weiß, was ich dafür eigentlich bekomme. Also was ist mein Nutzen, warum sollte ich bei Ihnen, also Franchise-Partner werden? Mhm.
Zuallererst bekommt jeder Franchise-Partner in eine Einstiegsberatung, die wirklich sehr tiefgehend ist. Beginnt quasi schon bei der Vertragsunterzeichnung, beinhaltet alle möglichen Themen, die vor und während der Gründung bereits relevant sind, sowie nachher auch beim Anlaufen des Geschäfts einfach dann Thema werden. Man erhält eine ausgiebige Einführung in die ganzen IT-Systeme, wir erstellen Musterangebote, andere Musterdokumente jeglicher Art. Es wird teilweise sogar so filigran, dass wir zeigen, wie man E-Mails korrekt archiviert, DSGVO-konform und eine Ordnerstruktur korrekt anlegt. Also all das, wenn das nachgefragt wird, sind wir da, supporten wir. Und man kann davon ausgehen, dass man in den ersten Wochen fast täglich 1 bis 2 Stunden miteinander halt spricht. Also das ist wirklich ein One-on-One-Coaching schon fast. Und dann während es dann in den folgenden Wochen so langsam in der Einstiegsberatung weniger wird, geht dann die sogenannte laufende Beratung weiter. Das ist ein langsamer Prozess, der ineinander übergeht. Und hier ist der Fokus ganz klar, dass man das operative Geschäft erweitert, dass man jetzt anfängt, erfolgreich zu sein. Wir helfen bei der Kalkulation von Aufwänden, also wie lange man vermutlich für ein Projekt benötigt, wie viel Material, von welchem Material anfällt, welche Normen man einhalten muss. Wir zeigen, wie man Muster importiert und sein Projekt nachher anpasst, wie man das alles erstellt, wie man einen Bauplan erstellt. Sind natürlich aber auch im telefonischen Support, also sprich, wenn ein Franchise-Partner auf einer Baustelle steht und ein Problem hat, sind wir da. Oder wenn nachher ein Kunde nach Rechnungsstellung unberechtigterweise sagt, ich bin zahlungsunwillig, ich will das jetzt hier alles nicht zahlen. Also da beraten wir. Wir beraten aber auch bei Investitionsentscheidungen, strategischer Ausrichtung. Alles immer nur eine Kannleistung. Ne? Die Franchise-Partner sind selbstständig, sie dürfen selbst entscheiden. Wir können immer nur Ratschläge geben, aber wir teilen halt gern unsere Best Practices. Und im Grunde geht es ja darum, dass wir dabei helfen wollen, dass unser Pilotbetrieb, den wir hier in Hamburg haben, so gut es geht, irgendwie kopiert wird. Das ist ja letztendlich Franchising. Jeder Franchise-Partner ist, bleibt selbstständig, gibt ein paar Regeln, klar. Dennoch ist es einfach wichtig, dass jeder seine Unternehmung so aufbauen kann, wie er sie es für richtig halt hält. Man hat sich ja letztendlich nicht selbstständig gemacht, um in irgendeiner Form jetzt doch wieder einen Vorgesetzten zu haben. Und im Grunde bieten wir dann im weiteren Verlauf für jeden Geschäftsbereich die Unterstützung halt an. In Form von Beratung, um weniger Fehler zu machen, damit man das alles schneller skalieren kann, damit das alles effizienter läuft, letztendlich erfolgsmaximierend halt läuft. Ne? Kann auch dabei mal sein, dass wir Rollenspiele am Telefon üben, bei dem ich mich als Kunde oder meine Mitarbeiter als Kunde ausgeben, wir dann nachher ein typisches Gespräch einfach mal simulieren, anschließend Feedback geben. Das ganze Thema gehört halt zu einer Beratung, die halt sehr, sehr stark ist und die letztendlich darauf abzielt, dass man die Leute effizient macht. Neben der Beratung haben wir dann vor allem die Marke Gartenzauberwerk, die benutzt werden muss, kann, darf, je nachdem, wie man das nennen mag.
Okay, was heißt das genau? Muss, kann, darf? Das interessiert mich.
Naja gut, also jeder muss sich natürlich Gartenzauberwerk nennen. Aber ich würde jetzt auch mal sagen oder behaupten, dass es im Vergleich zu Erika Mustermann Gartenlandschaftsbau eine überregionale Marke doch deutliche Vorteile gibt. Ne? Man muss sie benutzen, steht im Franchise-Vertrag drin, man darf sie benutzen, damit man da halt auch diese ganzen Best Practices bzw. dieses Image halt fährt. Also wenn jemand bei uns gerade anfängt, Dann hat er erstmal keinen Kunden, seinen ersten Flyer verteilt, dann geht der Kunde oder der mögliche Auftraggeber auf unsere Website und sieht, das ist eine deutschlandweite Firma. Dieser Systembetrieb hat gleich einen unfassbaren Vertrauensvorschuss.
Aber darf ich jetzt
nochmal. Weil er sagt, das ist eine deutschlandweite
Firma. Noch eine kurze Frage zu. Das heißt, Sie richten sich hauptsächlich an Neugründer oder auch an bestehende Unternehmen, weil Sie jetzt gerade sagten, keine Kunden?
Beides. Okay, also. Beides, ganz klar, beides. Also wir haben NeugründerInnen, wir haben bestehende Hausmeisterbetriebe, wir haben bestehende Gartenbau- und Gartenpflegebetriebe. Wir sind da offen, wie das nachher genau umgestrukturiert werden soll. Wir haben Leute, die bisher nicht so richtig, ich sage es mal, geschäftlich erfolgreich gewesen sind und sagen, so jetzt gehe ich in ein Franchise-Netzwerk rein, passe halt mein ganzes Geschäftsmodell an, um damit tatsächlich jetzt dann auch den Erfolg zu erzielen. Aber auch die müssen vieles von der Pike an dann wieder lernen.
Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Franchise-Hauptunternehmen, Hauptbetrieb, der soll als Vorbild gelten. Haben Sie denn von anderen Firmen, die jetzt in Ihrem Netzwerk sind, sich schon Sachen abgeschaut und, sag ich mal, bei Ihnen Sachen schon mal abgeschaut und bei Ihnen integriert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage es mal, ein Franchise-System lebt davon, dass man Feedback aus der Franchise-Partnerschaft bekommt, tolle Ideen teilweise, super geile Dinge, die wir vielleicht auch mal gemeinsam umgesetzt haben. Häufig sind Franchise-Partner erstmal Ideengeber. Wir entwickeln daraus dann tatsächlich irgendwie die Integration in das Geschäftsmodell. Also das sind dann Dinge, die man links und rechts gesehen hat und sagt, ist das nicht vielleicht auch etwas, was wir umsetzen könnten? Oder das und das Problem, was wir haben, das habe ich so und so gelöst. Und wir schauen uns das an und sagen, okay, die Lösung, die du hast, die ist cool, ist aber vielleicht gerade auf dem Weg jetzt noch nicht so ganz DSGVO-konform oder ist arbeitsrechtlich noch nicht ganz konform, aber wenn man das so und so dann anpasst, dann würde das passen. Aber davon lebt ja so ein Franchise-Netzwerk.
Wer ist denn, wenn Sie jetzt wir sagen, wer ist denn wir genau? Das heißt, das sind Sie als Gründer des Netzwerkes sozusagen, plus Sie haben dann noch Rechtsanwälte beschäftigt oder wie muss ich mir das vorstellen? Für so Themen wie jetzt DSGVO rechtsberatende Sachen.
Wir haben externe Datenschutzbeauftragte, wir haben diverse Rechtsanwälte, mit denen wir unsere Verträge entwickeln, mit denen wir unsere Prozesse optimieren. Wir haben BeraterInnen, mit denen wir solche ganzen Sachen durchsprechen. Also das sind natürlich Website. Ich habe Marketingleute engagiert. Also ich habe ja auch eigene Angestellte. Ne? Wir sind in der Zentrale jetzt, glaube ich, im Moment 9 oder 10 Vollzeitleute. Und bieten ganz unterschiedliche Dinge halt ab. Von der Technik machen, wie gesagt, mein Geschäftspartner macht so ein bisschen das ganze Thema IT, nicht nur ein bisschen, ganz ordentlich. Wir machen das ganze Thema Marketing, wir machen das ganze Thema Erstellung, wir machen das ganze Thema Vertrieb und so weiter.
Findet auch ein Austausch dann eigentlich statt unter den einzelnen Franchise-Nehmern, dass man sagt, okay, wir treffen uns einmal im Zeitraum X und besprechen bestimmte Themen oder sowas in der Richtung?
Also das, was ich weiß, grundsätzlich müssen die mir das natürlich nicht erzählen, wenn die sich treffen. Soweit ich weiß, gibt es jetzt kein organisiertes Treffen, bei dem wir jetzt nicht einladen und dementsprechend auch irgendwie Gastgeber sind und das organisieren. Was ich weiß, ist, dass die FranchisepartnerInnen teilweise zusammenarbeiten. Gerade benachbarte Geschäftsstellen machen Projekte zusammen. Der eine ist verletzt, bei dem einen fehlt dies oder da ist ein Mitarbeiter gerade, hat irgendwie gewechselt und kannst du mir mal bitte den mit Maßbaum 1, also mit dem Kettensägenschein schicken und so weiter. Das sind definitiv Dinge, die stattfinden. Und auf einer Weihnachtsfeier zum Beispiel sind die natürlich auch alle privat am Schnacken. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man nur von uns frontal beschallt wird, sondern die sind dann am Networken, die sind dann am Sprechen und ist auch immer ganz witzig, so diesen Diskussionen einfach mal beizuwohnen, zuzuhören. Die Probleme sind tatsächlich, oder die Herausforderungen sind doch dann sehr, sehr ähnlich, ja, in jeder Geschäftsstelle, was Mitarbeiterrekrutierung angeht, was das Halten von Mitarbeitern, das Entwickeln von Mitarbeitern angeht und so weiter. Aber es ist spannend, ganz klar.
Wenn es jetzt um die Entwicklung geht, also mal so einen Blick nach vorne zu werfen, Sie setzen ja sehr viel Wert auf Kommunikation. Wollen Sie da noch Kommunikationsplattformen ausbauen? Also gerade heutzutage hört man ja immer mehr von Robotern, die da so ein Vorgespräch irgendwie übernehmen und sowas vorfiltern. Ist irgendwie sowas gedacht? Und wenn Sie jetzt mehr in diese Bautätigkeit gehen, so was ich zumindest gesehen habe, ist das Thema Logistik dann auch langfristig ein Thema für Sie?
Ja, also wir schauen uns generell technische Trends an. Also das Thema Drohnentechnologie ist etwas, das wir uns anschauen, jetzt nicht konkret werden. Dafür muss die Regulierung erstmal kommen und so weiter. Also ich bin jetzt kein Amazon, die sicherlich Lobbyarbeit betreiben und das ganze Thema voranzutreiben. Das machen wir nicht. Wir beobachten das, wir haben Konzepte, mehr als Konzepte sind es aber nicht. Dasselbe mit Augmented Reality Brillen beispielsweise. Wo ich mir vorstelle, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel, wenn er auf der Baustelle ist, unterwegs ist, ein Problem hat, sich die entsprechenden Fachkräfte beispielsweise aus Zentrale einfach direkt draufschaltet und sagt, hier, ich habe gerade ein Problem bei der gewohnten Bauweise, das will nicht richtig abbinden, wie auch immer, was habe ich hier falsch gemacht, kannst du dir das mal angucken. Das sind auf jeden Fall Dinge. Was wir zum Beispiel auch schon machen, ist, unsere Fahrzeuge sind alle GPS getrackt und unser System überwacht automatisiert. Kann dieses Auto, dieses Fahrzeug jetzt pünktlich bei dem geplanten Bauvorhaben sein? Und wenn checkt das mit Verkehrsdaten von Google Maps und automatisiert jetzt den Check sozusagen, informiert uns entweder als Agenten oder direkt kann man einstellen, den Kunden über eine SMS unsere Kolonne, die Anzeige kommt jetzt leider ein bisschen verspätet. Das sind Dinge, die also jetzt schon komplett automatisiert laufen. Wir fangen jetzt gerade an, Big Data anzufangen mit dem Datensammeln, wie man Angebote schreibt. Also nehmen wir mal ein ganz simples Angebot aus der Grünpflege, das Schneiden einer Hecke. Ein reiner Formschnitt. Ist davon abhängig, was ist das für eine Hecke? Muss ich sie manuell schneiden, muss ich sie maschinell schreiben? Wie hoch ist sie? Muss ich mit Leiter arbeiten? Muss ich mit Gerüst arbeiten? Muss ich mit Stabwerkzeugen arbeiten? Ich glaube, Leiter hätte ich gar nicht sagen dürfen, wenn das jetzt DBG hört. Machen wir natürlich nicht mit der Heckenschere dann da drauf, sondern nur gucken. Und es kommt darauf an, ist dann irgendwie ein Entwässerungsgraben links, rechts? Ist dann eine Garage links, rechts? Also man merkt, dass man kann nicht einfach nur sagen, ich muss 60 Meter, 2,5 Meter hohe Thuja-Hecke schneiden, vorm Schnitt. Sondern es gibt noch so viele andere Determinanten, die damit reinspielen und wir fangen jetzt an, über eine sogenannte Tech-Struktur diese Daten zu erfassen, dass wir nämlich nachher tatsächlich nur noch einen Fragebogen aus 8, 9, 10 Fragen haben, wo man sagt, okay, es muss eine Hecke geschnitten werden, was ist das für eine Hecke, wie lang ist die Hecke, was gibt es für dies und das und das System entwickelt dann automatisiert tatsächlich direkt ein verbindliches Angebot. Das ist etwas, woran wir jetzt arbeiten. Wo man natürlich, ich sage es mal, Dataflow wird wahrscheinlich ähnliche Ambitionen auch schon haben oder ähnliche Ideen. Das Schöne ist halt einfach, wir haben in unserem Franchise-Netzwerk alle das gleiche Geschäftsmodell. Wir schreiben Angebote gleich. Wir kommunizieren mit Kunden gleich. Wir kalkulieren Angebote gleich. Und dadurch werden diese Angebote natürlich auch deutlich vergleichbarer. Die Daten liegen nicht lokal, liegen alle bei uns in der Cloud. Sodass wir halt auch die entsprechenden Analysen fahren können und dürfen.
Der Umkehrschluss ist doch dann, wenn ich als neue Firma anfange und sage, ja, ich übernehme jetzt Leistungsspektrum Bewässerungsanlagen, dann muss ich auch diese Preise einhalten können. Also wenn ich dann so einen Onboarding-Prozess habe, dann werde ich doch dann auch mitgenommen, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, ich verstehe gerade die Frage nicht. Also die Preise. Darf ja jeder Franchise-Partner selbst bestimmen, muss es auch tatsächlich, sonst kriege ich Ärger mit dem Gesetzgeber.
Okay, aber mit Ihrem System, wenn jetzt jemand, also langfristig gesehen, wenn jemand auf die Internetseite geht und sagt, ich möchte hier 300 Quadratmeter Rasen neu haben und Ihr System dann automatisiert dann ein Angebot erstellt.
Naja, wir kalkulieren keine Preise, wir kalkulieren Aufwände. Also sprich, es wird dann kalkuliert, man braucht eine Anfahrt, um zu dem Kunden zu kommen. Es wird kalkuliert, ich brauche zwei Heckenscheren, ich brauche eine Stabheckenschere, ich brauche vermutlich den und den Sprit. Und jetzt hat jede Geschäftsstelle ihre eigene Preisliste dahinter stehen, vielleicht noch irgendwelche Risikozuschläge, wie auch immer, Kalkulation. Und daraus lässt sich ja jetzt automatisiert tatsächlich auch ein Angebot erstellen, ohne dass der Franchise-Partner auf seine Individualität verzichten muss. Der kann beispielsweise, wir könnten davor noch Analysen fahren, wie lange brauchen deren Mitarbeiter für eine 60 Meter Thuja-Hecke im Vergleich zu unseren. Und dann kann ich halt auch dafür wieder Zuschläge berechnen. Also das sind alles jetzt Dinge, die man ja kalkulatorisch dort integrieren kann und muss, damit sowas vernünftig zuverlässig läuft. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt ein Projekt ist, das in einem Jahr irgendwie abgeschlossen ist, sondern man muss halt jetzt erstmal unfassbar viel Daten sammeln, interpretieren. Gucken, wo kann man tatsächlich was draus lernen, wo sind die Daten einfach nicht lernfähig, wo ist es einfach zu individuell.
Wie wird denn eigentlich, Sie haben eingangs gesagt, dass Qualität Ihnen ja sehr wichtig ist, auch bei den Franchise-Partnern. Also sei es jetzt die Qualität der Arbeiten, die draußen geleistet würden, aber auch halt, dass ja die Kommunikationsqualität, also heißt, wenn ich als Kunde anrufe, dass ich auch dann Rückruf innerhalb kürzester Zeit bekomme und so weiter. Wie stellen Sie sowas sicher, dass das auch eingehalten wird und in der entsprechenden Qualität abgeliefert wird?
Also zunächst einmal laufen die Telefonate auch wieder über unsere Telefonanlage, laufen direkt in unser CRM mit rein und wir können Metadaten mit abfragen, kommunizieren das auch ganz offen und sehen, dass dort Anrufer innerhalb von 48 Stunden nicht zurückgerufen wurden. Und als erstes ist man ja nicht gleich, oh, das ist ein Vertragsbruch, sondern erstmal fragt man mal nach, wo gehobelt wird, wann Späne. Dann telefoniert man erstmal, dann guckt man, wie man dort helfen kann, wie man beraten kann. Also wir haben zum Beispiel, das ist jetzt dieses Jahr ganz frisch reingekommen, das ist aber etwas, das man separat nochmal bezahlen muss, ist die sogenannte Teleassistenz. Also sprich, wir gehen für den Franchise-Partner, für die Franchise-Partnerin ans Telefon und sind eine klassische Assistenzkraft und können damit natürlich so eine Erreichbarkeit halt wunderbar an den Tag legen, die von morgens bis abends geht, obwohl der Franchise-Partner, die Franchise-Partnerin operativ unterwegs ist. Es ist vor allem dann wichtig, wenn es sehr junge Systembetriebe sind oder wenn zum Beispiel der Systembetrieb bzw. die administrativen Kräfte in Urlaub fahren für ein, zwei Wochen und selber noch kein Mittelmanagement haben, die das abfangen können. So könnte man da natürlich dann rangehen. Das ist jetzt zunächst einmal der erste Ansatz. Ich sage es mal, wenn das nicht hilft, muss man dann natürlich schon mal ein bisschen schärfer werden. Dann kommt irgendwann auch mal eine Mail, dann kommt vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich auch schon mal so weit gegangen, dass wir festgestellt haben, da kann jemand die Qualitätsrichtlinien einfach nicht einhalten. Dann muss halt ein Trennungsweg beschritten werden. Das ist immer für beide Seiten schmerzhaft, aber geht.
Wie sieht das mit der tatsächlichen Qualität draußen aus? Weil ich meine, das sieht man glaube ich nicht. Oder sie haben ja keine Drohnenüberwachung, um zu sehen, ob der Rasen jetzt ordentlich oder die Hecke ordentlich geschnitten ist.
Nee, das stimmt. Aber es fängt an, dass wir zum Beispiel auf dem Rapportzettel, den jeder Kunde unterschreibt, beziehungsweise der Auftraggeber vor Ort, wo er dann bestätigt, der Mitarbeiter das macht, also der Vorarbeiter gibt die ganzen Daten an, die relevant sind, lässt sie dann aber vom Auftraggeber quittieren. Wir sind hauptsächlich im Privatkundensegment unterwegs, jetzt wenig in der öffentlichen Hand, das heißt, es ist eigentlich auch um einer vor Ort. Und sobald der die Unterschrift setzt, fragen wir ihn direkt nach einer Bewertung. Und haben darüber halt schon mal gleich das erste Kundenfeedback. Zweitens, wir machen Fotos. Oder unsere MitarbeiterInnen sind angehalten, vorher-nachher Fotos zu machen, die tatsächlich auch sofort hochkommen, angeschaut werden und so weiter. Das sind Systeme, die dort doch recht gut funktionieren, wie wir nachher dann die Qualität versuchen einzuhalten. Wir machen aber genauso auch Quali-Calls, also es sind Anrufer bei unseren Auftraggebern und AuftraggeberInnen, wo wir fragen, wie sind sie zufrieden? Nicht, dass die MitarbeiterInnen irgendwie, was weiß ich, die Zigarette in den Garten schmeißen oder sowas. Also es gibt ja Dinge, dafür würde jetzt nicht unbedingt ein Kunde, eine Kundin uns anrufen. Aber wir fragen halt aktiv nach und können darüber relativ früh schon erkennen, wenn es irgendwie Probleme gibt.
Diese Daten, also diese, man hat ja dann pro Kolonne auch eine Auswertungsmöglichkeit, oder? Wie erfolgreich ist die Kolonne? Bekomme ich als Franchise-Nehmer dann auch diese Daten, um meine Mitarbeiter dann bewerten zu können oder belohnen zu können vielleicht sogar?
Also wir sind gerade dabei, ein sogenanntes Punktesystem, eine sogenannte Gamification einzubauen, wo wir unterschiedliche Dinge, Pflichten, sage ich jetzt mal, oder Aufgaben, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, mit Punkten zu bewerten. Also machen die eine vernünftige Dokumentation, kriegen sie Punkte, werden sie für den Auftraggeber bewertet, kriegen sie Punkte, waren sie pünktlich und so weiter. Und daraus wollen wir letztendlich ein ich sag's mal, das kennt man so aus den Computerspielen, ein Punktelevel entwickeln, mit dem man bestimmte Dinge freischaltet. Der Franchise-Partner, die Franchise-Partnerin soll dadurch beispielsweise, wenn ihre Geschäftsstelle besonders gut performt, mal eine Woche Teleassistenz umsonst kriegen, also solche Gimmicks freigeschaltet kriegen und der Franchise-Partner, die Franchise-Partnerin selbst kann halt auch in diesen Statistiken selbst sehen, wie gut performt welcher Mitarbeiter, jetzt im Durchschnitt. Kann da sicherlich auch manuell noch eingreifen, sagen, also diese Woche hat er irgendwie aus dem Cabriolet, aus dem Sprinter ein Cabriolet gemacht, ne, weil er in die Tiefgarage reingebreddert ist. Sowas gab es halt auch schon, dafür gibt es dann halt irgendwo Minuspunkte, also es sind Schäden entstanden. Also wir wollen das halt sehr individuell halten, aber Fakt ist, wir müssen irgendwie unseren vor allem den guten Mitarbeitern eine Perspektive geben, dass wir dieses gute Verhalten halt honorieren. Und dafür müssen wir aber den Franchise-Partnern eine EDV bieten, die das dann halt auch vernünftig auswertet. Ja, da sitzen wir aber gerade dran. Das ist jetzt noch nicht integriert. Das muss ja auch erstmal gebalanced werden. Das müssen wir halt sehr, sehr viel erstmal bei uns im Pilotbetrieb testen.
Was muss ich denn genau tun, um dann auch zum Beispiel diese Software nutzen zu können, beziehungsweise dann auch mich mit dem Namen Garten Zauberwerk schmücken zu dürfen? Was sind so die Anforderungen? Wie komme ich ins Netzwerk rein?
Ja, im Grunde muss eine Franchise-Bewerberin uns davon überzeugen, dass diese Person das Zeug zu einer erfolgreichen und zuverlässigen Unternehmerin oder einem Unternehmer hat. Das heißt, Schufa-Einträge sind schon mal irgendwie doof, weil sie irgendwie einen suboptimalen Umgang mit finanziellen Mitteln natürlich zeigen. Einträge im polizeilichen Führungszeugnis sind alles so klare Kriterien, die relativ schnell zum harten Ausschluss direkt führen. Generell verstehe ich dann den Franchise-Bewerbungsprozess als mehrdimensionales Prozedere, wenn ich das so will. Einerseits muss die Bewerberin uns überzeugen, das Vertragsgebiet ordentlich zu entwickeln, das Gartenzauberwerk vernünftig zu repräsentieren und für diverse Stakeholder, also MitarbeiterInnen, AuftraggeberInnen, ein zuverlässiger Geschäftspartner zu sein. Andererseits müssen wir aber auch als Systemzentrale zeigen, dass wir halt ein gutes und erfolgreiches Geschäftsmodell offerieren, dass es hier unternehmerische Entfaltungsmöglichkeiten gibt, mit möglichst wenig Beschränkungen. Ne? Wir müssen zeigen, dass wir unser Business wirklich gut verstehen, dass wir beraten können, dass wir auch gut beraten können, dass wir einfach geile IT-Systeme anbieten und allgemein erfolgreich sind. Ich glaube allerdings jetzt, dass Ihre Frage mehr auf Konkreteres abzielte.
Genau, also wie so ein Bewerbungsprozess so vielleicht im Detail aussieht, das würde mich interessieren.
Und ob es vielleicht auch eine Probemitgliedschaft gibt. Vielleicht gibt es sowas ja auch.
Ja, also eine Probemitgliedschaft gibt es nicht, liegt an dem einfachen Fakt, dass der Onboarding-Prozess für uns als Franchise-Geber unheimlich teuer, unheimlich aufwendig ist. Das heißt, wenn jemand sich entscheidet, das zu machen und wir entscheiden uns, auch diese Person mit aufzunehmen, dann will ich auch, dass das Thema durchgezogen wird, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, wir nehmen 1 Euro Einstiegsgebühr, davon kann ich kein Onboarding bezahlen, sondern wir partizipieren dann ja hinten raus, wenn die Geschäftsstelle dann richtig performen. Dann wird für uns so langsam da halt ein Schuh draus, wirtschaftlich gesehen. Nein, aber der Auswahlprozess ist zunächst einmal so, dass wir miteinander sprechen, ein sogenanntes Franchise-Erstgespräch führen, völlig unverbindlich, ganz grob schon mal abchecken, wie sind da so die Kommunikationskenntnisse, wie kann jemand, wie kommuniziert er, wie zuverlässig ist er, wie pünktlich ist er in einem Meeting. Und dann beantworten wir erst einmal die ersten Fragen. Und in Deutschland kennt nicht jeder Franchising. Das Thema Selbstständigkeit ist ja auch immer nicht so das ganz große, hippe Thema, gerade bei ExistenzgründerInnen, bei Leuten, die schon selbstständig sind. Die kennen das alle schon, das sind alte Hasen. Den brauche ich jetzt nicht groß was von unternehmerischen, ich sage es mal, Arbeitszeiten zu erzählen, von Risiken und so weiter. Die interessieren sich dann mehr für das Geschäftsmodell, dass man dann schon mal so grob abreißt. Die erste Frage ist natürlich auch, wie unterscheidet ihr euch von den 20.000 Betrieben, die es in Deutschland gibt? Ja, warum soll ich eigentlich 10% roundabout, also 9,7% an euch abdrücken, wenn ich das doch auch alleine ohne diese 10% könnte? Und meine Aufgabe ist es dann, möglichst klar darzustellen, dass für diese 10%, die sie abdrücken, sie halt deutlich mehr Leistung von uns kriegen, durch beispielsweise Website, durch diese ganzen Compliance-Regeln, durch diese ganzen technischen Markensachen, durch die IT-Geschichte, dass es sich für sie lohnt. Und gleichzeitig aber auch dann die Angst zu nehmen, warum machen wir das? Zu zeigen, wie verdienen wir dann halt auch unser Geld? Und durch die Darstellung, dass wir halt das ganze Thema auf 20 Geschäftsstellen oder dann perspektivisch ja auf noch mehr Geschäftsstellen verteilen, können auch die BewerberInnen das dann verstehen und sagen, ja okay, dann passt das ja. So, das ist das Erstgespräch gewesen. Dann kommt es meistens zu 1-2 Follow-up-Gesprächen und dann machen wir so langsam Nägel mit Köpfen, dann müssen wir uns persönlich kennenlernen. Das heißt, es kommt zum sogenannten Franchise-Tag. Sie kommen nach Hamburg, wir lernen uns persönlich kennen, Grundvoraussetzung einer jeden Geschäftsbeziehung, dass irgendwie der Nasenfaktor stimmt. Ne? Und dann lernt man meine ganzen KollegInnen kennen, meinen Geschäftspartner, man lernt mich kennen und wir nehmen uns wirklich einen ganzen Tag von 10 Uhr bis in der Regel 18, 19 Uhr, ging auch schon mal bis 22 Uhr Zeit, das Geschäftsmodell Gartenzauberwerk auseinanderzunehmen. wie kriegen wir Kunden, wie funktioniert das mit den Mitarbeitern, wie läuft das mit den Aufträgen, wir machen eine Deckungsbeitragsrechnung, also was kommt eigentlich unten nachher bei raus, was sind die Risiken, was sind die Herausforderungen, warum sind auch schon Franchise-PartnerInnen gescheitert. Das sind so Themen, die wir dann wirklich sehr, sehr breit treten. Auch das ist noch völlig unverbindlich. Es gibt nicht mal ein NDA, den man unterschreiben muss, sondern man fährt nach Hause. Wir haben dann diese Person kennengelernt und wissen, okay, was hat die für einen Eindruck gemacht? Wir können das vergleichen mit dem Eindruck, der bisher entstanden ist, und überlegen uns dann, wollen wir mit dieser Person zusammenarbeiten oder nicht.
Gibt es dann einen Einspruch von anderen Franchise-Unternehmern auch, oder?
Gibt es tatsächlich nicht. Also wir haben feste Vertragsgebiete, und in der Regel, der erste Impuls ist immer zumindest bei, wenn ich mit neuen Franchise-Partnern spreche, oh nein, ich möchte ja in meiner Region möglichst alleine bleiben, ich möchte mich entwickeln können. Ich gebe Vertragsgebiete raus. Also Hamburg hat 3 Gebiete. Ich weiß es nicht, der Verband möge mich jetzt korrigieren, aber in Hamburg, glaube ich, gibt es 200 oder 300 Galabaubetriebe mindestens. Das heißt, ich gebe ein Vertragsgebiet raus, wo sich 100 andere Player befinden. Die Märkte sind definitiv groß genug. Und dadurch, dass wir jeder ein festes Vertragsgebiet haben, hat man halt auch mal die Sicherheit, ein anderer, der jetzt benachbart ist, der wildert jetzt nicht in meinem Gebiet. Ganz im Gegenteil aber, wenn es einen zweiten gibt, dann können wir uns auch mal größere Maschinen gemeinsam anschaffen. Dann können wir mal größere Projekte gemeinsam machen. Das sind jetzt Dinge, die also eher sogar deutlich positiv wirken. Aber man muss halt erstmal im Geschäft drin sein, weil die erste Emotion ist erstmal, um Gottes Willen, ich möchte doch mein eigenes Gebiet hier und schön viel Platz haben.
So. Ja, und wenn ich jetzt als Franchise-Nehmer, ich sag mal, ich fange jetzt an und merke mit dem System, was ich hier bekomme bei Gartenzauberwerk, skaliere ich nach oben. Ich vergleiche das jetzt mal wie bei der Fischerei. Kann ich dann nicht irgendwie Lizenzen noch kaufen, dass ich dann jetzt dann das Stadtgebiet dazu bekomme?
Klar. Also wenn es frei ist, das ist halt das Schöne. Ich verhandle nicht groß über die Konditionen. Jeder zahlt dasselbe. Wir haben zwar ein degressives System, also die Franchise-Gebühren gehen dann irgendwann runter, wenn man viel Umsatz macht. Aber ich bin froh, ich möchte die Vertragsgebiete mit Leuten besetzen, die performen. Und wenn ich jemanden habe, der sagt, pass auf, ich habe jetzt hier gerade meins schon richtig gut am Entwickeln und ich habe voll Bock, das zweite zu machen. Genau in solchen Gesprächen sind wir jetzt auch gerade mit jemandem, der genau das Potenzial hat, der auch bisher schon bewiesen hat, er kann es, er traut sich das auch zu. Dann kriegen die ein zweites, ein drittes Geschäftsgebiet. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch schon, so weit sind wir noch nicht, oder zumindest konzeptionell nur, aber jetzt noch nicht tatsächlich operativ, dass wir halt den Markteinstieg in anderen Ländern planen. Aber ich hatte schon Leute, die an der holländischen Grenze waren, die dann gesagt haben, also Nikolai, wenn ihr mit dem Geschäftskonzept nach Holland rübergeht oder nach Luxemburg rübergeht, dann hätten wir hier gerne eine Masterlizenz oder dann hätten wir gerne die und die und die Stadt. Das sind alles Dinge, über die ich super gerne spreche, weil mit wem expandiere ich lieber als mit den Leuten, mit denen ich bisher schon gewachsen bin und ein Vertrauensverhältnis halt vorherrscht.
Jetzt müssen wir so ein bisschen, kommen wir zu den Abschlussfragen schon tatsächlich, von unserer Zeit schon seit vorgeschritten ja. Sind. Vielleicht noch ganz kurz, was in Zukunft geplant ist. Wer würde mich einfach nochmal interessieren. Wo sehen Sie das Netzwerk, ich sage jetzt mal in 5 Jahren, was haben Sie bis dahin geschafft, was wurde in Sachen Digitalisierung weitergebracht, wie viele Mitgliedsbetriebe haben Sie dann? Oder Franchise-Partner, Entschuldigung.
Ja, also ich sehe mich auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter. Mal ganz im Ernst, wir sind jetzt im Moment noch ein junges Unternehmen mit sehr hohen Ambitionen, die wir sicherlich nicht alle erreichen werden. Einige werden im Laufe der Zeit auch nicht mehr erreicht werden wollen. Dafür werden neue Ziele dazukommen. Letztendlich möchte ich mit unserem Konzept unserer Branche halt helfen. Ich glaube, dass die Zukunft im Handwerk liegt, absolut. Und auch wenn der Galabau jetzt nicht unbedingt zum Handwerk gehört, sehe ich ähnliche Zukunftsperspektiven. Es wird nicht mehr lange dauern, dass da irgendwie der 20-jährige Handwerker kommt für 200 Euro Stundenlohn, um fast schon banale Leistung zu erbringen. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Markt halt verändern wird. Und dabei möchte ich gerne mitmachen. Ich glaube, dass sich ein Konzept wie unseres in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf jeden Fall durchsetzen wird. Ob es unseres sein wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe es. Ich arbeite auch jeden Tag überdurchschnittlich hart dafür. Aber ich glaube einfach, dass in der grünen Branche neben ihren, ich sage es mal jetzt, gegenwärtigen Herausforderungen auch sicherlich auch noch zukünftige Herausforderungen, jetzt, was den Fachkräftemangel angeht, dennoch aus unternehmerischer Sicht eine absolut rosige Zukunft bevorsteht. Und wir als das Gartenzauberwerk werden dieses Potenzial hoffentlich in den kommenden Jahren voll ausnutzen. Wir werden stark wachsen, wir werden spannende Geschäftsfelder weiterentwickeln, wir werden dann auch hoffentlich international unsere Leistung anbieten. Also das planen wir auf jeden Fall sehr, sehr akut. Wir werden unsere Leistung aufgrund des Klimawandels natürlich weiter ausbauen. Wir werden uns weiter digitalisieren, sei es jetzt nun die Einführung durch künstliche Intelligenzen, das, was ich vorhin schon so ganz grob angerissen habe. Wir werden aber auch unsere Strukturen für ArbeitnehmerInnen ausbauen, um einfach ein super attraktiver Arbeitgeber zu werden, zu bleiben, je nachdem, wie man es formuliert. Wir wollen weiter Auftraggeberinnen begeistern, vielen Menschen einfach beim Anblick ihrer gärtnerischen Flächen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Und welche Städte sind da so die Leuchttürme für Sie jetzt noch? Also Hamburg, Berlin haben wir ja gehört.
Alle. Alle, wo Garten-Landschaftsbauer sitzen, ist für mich ein Markt. Und das nicht nur Deutschland. Wir haben bereits Anfragen aus Frankreich, wir haben Anfragen aus England. Die habe ich bisher noch ablehnen müssen, weil ich gesagt habe, ich habe noch gar kein Geschäftsmodell für euch und das wird da anders sein. Alleine schon aus Compliance-rechtlicher Sicht ist das Thema ein anderes und wir sind, wie gesagt, im Moment noch komplett gebootstrapped. Wir haben keine Investoren bislang. So eine Internationalisierung wird sicherlich dann mit externen Kapitalgebern passieren müssen. Und in Deutschland muss ich ganz klar sagen, wir haben eine Geschäftsstelle in der Schweiz. Bisher, da ist der Markt schon anders und dementsprechend werden wir uns jetzt erst einmal auf Deutschland fokussieren, zusehen, dass wir hier unsere Hausaufgaben gut machen, dass wir hier auch vernünftig anerkannt werden. Ich weiß, dass unser Geschäftsmodell aufgrund der fehlenden Meisterpflicht doch von den ein oder anderen Marktbegleitern ein wenig belächelt wird. Hier möchte ich gerne aufräumen, hier möchte ich gerne, dass man auch tatsächlich zusieht und sieht, wir machen wirklich tolle Arbeit und haben einfach nur vom Organisationssystem, wir haben einfach von der Marke her, von der Strategie einfach einen anderen Approach.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. An der Stelle, danke für das zauberhafte Interview, würde ich jetzt mal sagen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, liebe Grüße nach Hamburg und vielen Dank für das
Gespräch.
Vielen
Dank, Herr Krebs.
Bis demnächst.
Bis demnächst, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.